Ja, wir befinden uns auf einer Reise durch die biblischen Bundesschlüsse und ich möchte einfach direkt anknüpfen und wieder einsteigen und ich möchte gar nicht groß irgendwelche jetzt Vorreden halten, sondern direkt da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Nämlich beim letzten Bundesschluss. Es geht ja um die Bündnisse, die Gott mit uns geschlossen hat, die auch bis heute Auswirkungen haben. Und den letzten, den wir uns angeschaut haben, das war der Mosebund. Das war vor 2 Wochen. Wir hatten zwischendurch den Allianzgottesdienst in Marcel. Und davor haben wir uns den Mosebund angeschaut und haben festgestellt, dass dieser Bund ganz deutlich macht, dass Gott einen Anspruch hat auf unser ganzes Leben. Deswegen diese ganzen Gebote und Anweisungen in der Bibel. Man denkt so, Mensch, was steht da alles drin in 3. Mose, in 4. Mose? Was sind das alles für schwierige Gesetze und Gebote? Aber sie zeigen uns einfach nur, dass Gott alles gehört. Auch unseren ganz normalen Alltag. Und dass Gott möchte, dass wir in seiner Gegenwart, in unserem ganz normalen Leben führen. Und jetzt kommt der nächste, und der nächste ist der Davidsbund, der Bundesschluss mit König David, und das ist die Königslinie. Wir haben ja eben gerade schon ein paar Lieder gesungen, wo wir Jesus als unseren König besungen und angebetet haben. Und dieser Davidsbund, der hat bis heute ganz wichtige Auswirkungen für uns, für dich und auch für die nachfolgenden Generationen. Ein angekündigtes Königtum hier auf Erden, was mit David begonnen hat. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage für uns, für das, was wir in unserem Leben erwarten können von Gott und vielleicht auch, wo wir Dinge an falscher Stelle erwarten. Es soll uns helfen, die biblischen Texte zu verstehen und besser einordnen zu können. Und wir fangen direkt an mit dem ersten Text aus 1. Chronik 17. Den mal bitte dran werfen und lesen aus 1. Chronik 17. Es gibt da auch Parallelstellen, aber wir fangen an mit Vers 10b. Nathan ist ein Prophet, der kommt zu David und der sagt ihm Folgendes: Und ich verkündige dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Kleine Erklärung: Ein Haus bauen. Denkt man, wieso will Gott David ein Haus bauen? Davor wollte David Gott ein Haus bauen. Aber Gott sagt, nee, nee, lass mal stecken, ich baue dir ein Haus. Aber Gott meint damit nicht ein Haus aus Stein, sondern er meint damit eine ganze Familie aufbauen, die über Generationen hinweg in Gottes Plan die Königslinie ist. Eine Königsfamilie will er aufbauen. Wenn aber deine Tage um sind, dass du zu deinen Vätern hingehst, das heißt, wenn du dann gestorben bist, so will ich dir einen Nachkommen, einen deiner Söhne erwecken. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll mir ein Haus bauen und ich will seinen Thron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm wenden, wie ich sie von dem gewandt habe, der vor dir war. Dazu als Erklärung, der vor ihm war, war König Saul. Und König Saul war nicht derjenige, den Gott erwählt hat als ewiges Königtum, sondern David. Vers 14, sondern ich will ihn einsetzen, also den Nachkommen von David, nämlich Salomo, und dann alle folgenden Generationen. Ich will ihn einsetzen in mein Haus und in mein Königtum ewiglich, dass sein Thron beständig sei ewiglich. Psalm 89, Vers 2 sagt, ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, für ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knechte, geschworen. Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Das ganz wichtige Schlüsselwort und das ganz große Stichwort in diesen Texten ist das Wort ewig. Für immer, ewiglich. Davids Königtum wird von Gott bestätigt, hier vor 3000 Jahren. Und dann denken wir und sitzen hier und denken, ja, Moment mal eben, vor 3000 Jahren sind wir jetzt hier im Geschichtsunterricht oder wie? Was soll das denn mit mir zu tun haben? Was soll das denn mit uns zu tun haben? Reden wir hier über eine geschichtliche Vergangenheit, die mal wichtig war und heute keine Bedeutung mehr hat? Nein, Davids Königtum hat in Ewigkeit Bestand. Es ist ein Bundesschluss, den Gott beschlossen hat mit diesem Menschen David. Und seine Blutslinie, bis der letzte König einmal da ist, die wird in Ewigkeit regieren und das Reich Gottes bauen. Gott hat einen Bund geschlossen mit seinem Auserwählten. Es geht hier um einen Thron. Es geht hier um die Frage, wer herrscht. Es geht um die Frage, wer hat das Sagen? Es geht um die Frage, wer ist die letzte Instanz? Es geht um die Frage, wer hat Autorität? Wer ist die oberste Autorität? Hier geht es nicht darum, wie normale Regierende, Herrschende, sagen wir mal, ein Kanzler oder ein Präsident oder wie auch immer. Ne? Präsidenten jetzt auch gerade wieder werden mal abgewählt, mal andere werden gewählt oder Kanzler oder andere Regierungen, die kommen und die gehen. Aber hier geht es um eine Königslinie, die bis ins Unendliche hineinreicht. Um ein Reich, das alles umschließt und alles überbietet. Und dieser Bundesschluss, der ist hier angekündigt. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie David reagiert hat, als er das gehört hat. Der war fassungslos. Er war zutiefst getroffen. Er war zutiefst berührt. Und er konnte nur niederfallen und stammeln und hatte das Gefühl, ich bin unwürdig, ich kann doch nicht, so mit mir kann doch nicht das Königtum Gottes auf Erden gestartet werden, das geht doch gar nicht. Aber letztlich sollte und würde tatsächlich auch der Messias aus seiner Linie herauskommen. Und man denkt so, ja, das ist wahrscheinlich, hat das zu tun mit dem Himmel oder so, wir sind ja hier auf Erden, nicht? Aber das ist dann der Himmel oder so. Aber nein, hier geht es um ein Königtum, um die Autorität hier auf Erden. Nehmen wir mal die nächste Folie, müssen wir weitermachen. Das ist eine ganz uralte Verheißung, an die hier angeknüpft wird. Und zwar aus 1. Mose 49. Da wird folgende Verheißung dem Stammvater Jakob gegeben. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Also ein Sohn von dem alten Stammvater Jakob, vielleicht erinnert ihr euch, Jakob war der Vater von Josef und auch der Vater von Juda. Und diesem Juda wird angekündigt, dass das Zepter nicht von ihm weichen wird. Und das Stab des Herrschers, das heißt, dass ein Herrscher, der Messias, der ewige König, aus seiner Blutlinie kommen wird. Und das wird nicht ein Herrscher sein, der draufhaut und der sagt, so, ich unterdrück euch jetzt mal alle, sondern die Völker werden ihm anhangen. Die Herzen der Völker werden ihm zufliegen. Er wird eine unglaubliche Anziehungskraft haben. Das wird schon in ganz alter Zeit angekündigt. Erstes Buch Mose. Und das ist universal. Alle Menschen sind betroffen. Auch wir. Nicht nur alle Menschen an allen Orten, sondern auch alle Menschen zu allen Zeiten sind betroffen. Also auch zu unserer Zeit. Also auch hier und jetzt. Das geht uns alle an. Und dann stehen wir hier und dann sitzen wir hier und dann denken wir, hä? Was ist denn das? Was erzählt Gott denn? Das, ein Königtum? Ewiglich, das sehe ich gar nicht. Ich mache hier meine Arbeit, ich lebe hier in meinem Umfeld, ich gehe hier zur Schule, aber wieso ist hier denn jemand König? Das kriege ich gar nicht mit, habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, Königin in England oder sowas, ne, habe ich schon mal gehört, aber die hat nichts zu sagen. Das heißt ja nicht viel. Wieso ist hier ein ewiges Königtum? Ein Held, dem die Völker anhangen? Und es gibt auch unter Christen auch irgendwie die Auffassung, ja, das ist eher so, dass der Antichrist mal ganz viel Gewalt hat. Man redet dann von so einem Negativkönig geradezu und sagt, der wird mal die Welt regieren oder so. Und dann hat man womöglich noch Befürchtungen und Ängste oder so. Aber das steht hier gar nicht, sondern hier steht, es wird ein König von Gott eingesetzt werden. Und der wird regieren. Total positiv ist das. Es gibt einen von Gott Erwählten und die Völker werden auf ihn hören. Darauf nimmt diese Davidslinie, dieser Davidsbund nimmt darauf Bezug, auf Juda. David war nämlich ein Nachkomme von diesem Juda. Es ist ein konkretes Königstum. Und es ist ein echter und ein richtiger König, der hier regiert. Und weil das Leute so gedacht haben und auch verstanden haben, haben die zur Zeit von Jesus immer gedacht, dass jetzt, wo man gemunkelt hat, Jesus könnte vielleicht dieser König sein, der da schon verheißen ist, hat man gedacht, na, der wird sicherlich so ein politischer König sein, der wird jetzt endlich mal alle Bösen platt machen und der wird jetzt mal Gerechtigkeit aufrichten und Frieden bringen und der wird den Armen helfen. Und die haben gedacht, der wird jetzt wirklich auch politisch regieren. Deswegen haben die das gedacht. Und das stimmt aber nicht. Das ist nicht der Fall gewesen, sondern Jesus hat ein geistliches Reich aufgebaut und baut es heute noch weiter auf. Es sind also ganz, ganz große Bögen, ganz große Themen, ein ganz großer roter Faden, aber alles zusammengenommen, auf einen Punkt gebracht, für dich heute Morgen, ist die ganz große Frage für dein Leben, wer darf rechtmäßig regieren? Wer ist ein König? Ein König von Gottes Gnaden. Wer ist derjenige, der uns regieren darf? Darf das überhaupt jemand? Oder darf dich niemand regieren? Das ist sehr empfindlich. Das ist sehr sensibel, das Thema. Und das fällt nicht leicht, darüber nachzudenken. Denn wir sind natürlich seit 200, 300 Jahren in der Situation, dass wir denken, wieso? Ich regiere doch mein eigenes Leben. Ich bin doch mein eigener Herr. Ich lenke doch das und ich entscheide doch ich selbst. Aber doch kein anderer hat die Autorität über meinem Leben. Es kann doch nicht sein, dass ein anderer über mein Leben bestimmte Entscheidungen fällt oder bestimmte Maßstäbe setzt oder auch wirklich die Autorität hat. Das Problem an diesem Denken ist nur, wenn wir nicht bewusst eine Autorität über unser Leben akzeptieren, dann werden wir früher oder später ein Spielball sein von ganz vielen anderen Autoritäten in unserem Leben. Denn so autonom und so selbstbestimmt kann man gar nicht leben, dass man sich nicht von irgendetwas beeinflussen lässt. Irgendwelche anderen Einflüsse, andere Autoritäten, die haben Einfluss auf uns. Und sie bestimmen letztendlich, wie wir leben und was wir tun und in welche Richtung wir gehen. Die tiefste Frage ist also, heute Morgen, wer darf dir sagen, was richtig ist für dein Leben? Darf das jemand? Oder sagst du, ich lass mir nicht reinreden, ich entscheide immer nur selber. Würdest du jemanden benennen können als Autorität für dein Leben? Jemanden akzeptieren als jemanden, dem du dich unterordnest? Das ist die Kernfrage des Königtums Davids und das ist die Kernfrage des Bundesschlusses mit David. Und wir haben in Deutschland natürlich schwierige Verhältnisse, ein schwieriges Verhältnis zur Autorität, weil Autorität sehr stark missbraucht worden ist in unserem Land. Und deswegen haben wir Angst, missbraucht zu werden und wir verneinen sämtliche Autorität. Ich bin ja auch selber so ein Zweifler und so ein Mensch, der auch sehr auch an Dingen zweifelt und auch an Autoritäten zweifelt und auch einfach gerne diskutiert oder überlegt, mitüberlegt. Aber das geht hier darum, wirklich, dass es einen König gibt, dass jemand nicht das Volk jetzt irgendwie ärgert oder irgendwie fiese Sachen macht mit dem Volk, sondern dass jemand für das Volk sorgt, für dich sorgt, den Überblick hat, zum Wohl aller in dieser Gesellschaft wirkt. Überleg mal, welche Eigenschaften müsste so jemand haben, den du akzeptierst als Autorität in deinem Leben? Es ist ganz wichtig für dich, das zu klären. Am besten, wenn du es noch nicht geklärt hast, am besten heute klären, in diesem Gottesdienst. Wen anerkennst du als Autorität in deinem Leben? Wen erkennst du an und heißt willkommen als König in deinem Leben? Wenn nicht, wenn du niemanden als Autorität anerkennst, dann bist du auf dich selbst geworfen und niemand kann dir sagen und niemand darf dir was sagen und niemand kann in dein Leben hineinreden, weil du dir sagst, nein, ich beurteile es selber. Ich umgebe mich mit Ratgebern und zwar nur mit solchen, die mir zustimmen. Aber das ganze Leben steht und fällt damit, ob wir verstehen, dass unsere Wahrnehmung, unsere Weisheit, wir selber, unsere Beurteilung begrenzt sind. Ob wir die richtigen Autoritäten in unserem Leben hineinsprechen lassen. Das ist das, worum es geht. Und die Bibel zieht und lockt dich. Gottes Wort und die alten Verheißungen an David, die wollen dich locken, dass nicht Menschen die höchste Autorität in deinem Leben sind, dass du nicht Menschen anbetest oder als Idole verehrst, sondern dass Gott deine Autorität ist. Und Gott ist jemand nicht, der dich das Fürchten lehrt, sondern der dir Würde gibt, der dich mitbeteiligt, der dich mündig macht, der dich zum Nachdenken bringt und zum Mitentscheiden und Mitwollen und Mitgehen reizt, der dich nicht knechtet. Das ist das Königtum an David. Und im Alten Testament sehen wir ja, in Jesaja 9, Vers 5, sind wir auf einmal in der Weihnachtsgeschichte. Ah, Mensch, 30. September, wir feiern Weihnachten. Warum auch nicht? Wir könnten eigentlich jeden Tag Weihnachten feiern. Guck doch mal, was da steht in Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das ist wieder unser Stichwort. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Gehen wir mal eine Folie weiter, bitte. Gott setzt sich leidenschaftlich dafür ein, dass der Thron Davids ewig bleibt. Der Messias, der Weltenherrscher und Retter, der würde aus ihm, aus seiner Linie kommen. Deswegen feiern wir Weihnachten. Und man denkt Weihnachten, oh, das ist doch so ein kleines Baby. Das ist doch so mit Windeln und so nett und Engel, die singen und so weiter. Aber Weihnachten bedeutet eigentlich, dass Jesus als König auf die Erde gekommen ist. Aber wie ist er denn auf die Erde gekommen? Was ist es denn für ein König? Ist es einer, der mit großen Fanfaren und mit einer großen Truppe, mit Soldaten und mit einem gepanzerten Pferdewagen anmarschiert kommt und den Zepter erhebt und sagt, jetzt bin ich da! Jetzt richte ich das Königtum hier auf. Nein, so ein König ist das nicht, sondern das ist ein König, der als ein Baby hierher gekommen ist. Das ist doch unglaublich faszinierend. Dieses Baby ist aber der König. Und der König ist dieses Baby. Warum hat Gott das gemacht? Er will uns die Angst nehmen. Er will uns zeigen, wenn du mich als Autorität in deinem Leben anerkennst, brauchst du keine Angst haben. Ich bin nicht so ein Miesepeter, der immer nur stichelt und der immer nur antreibt und der immer nur draufhaut. Ich bin einer von dir, ich bin sogar genauso wie du geworden. Ich bin selber ein Mensch geworden, ein Baby geworden. Das ist der verheißene König. Jesus ist ein Nachkomme von David. Das wird mehrfach aufgelistet im Neuen Testament. Über Maria und auch sogar über Josef, der ja praktisch der Adoptivvater von Jesus war. Auch Josef. Über Josef geht die Linie Davids weiter. Jesus ist von David hergekommen. Und in ihm erfüllen sich alle diese Verheißungen. Jesus ist der verheißene König, der Regierungschef. Er ist für ewig der König. Und er möchte deine oberste Autorität sein. Aber denk immer dran, er ist ein sanfter König. Und das ist vielleicht fremd für uns, das ist vielleicht schwierig für uns, dass wir überhaupt irgendwie von Königen reden. Aber vielleicht finden wir auch nochmal ein besseres Wort, aber ich kann es nicht anders ausdrücken. Es geht im Kern um die Frage, dass nicht jeder mitredet und nicht jeder immer alles irgendwie mitdiskutiert, sondern dass jemand wirklich das Sagen hat in deinem Leben, als oberste Instanz. König bin nicht ich. Ich sitze nicht auf dem Thron in meinem Herzen, ich sitze nicht auf der Steuerzentrale, im Steuerpult meines Lebens und steuere alles, sondern ein anderer sitzt auf dem Thron meines Herzens. Und das ist die Einladung und das ist das, wo Gott uns reizen möchte, locken möchte, ziehen möchte. Nicht treiben, nicht schubsen, nicht schieben, sondern locken, gewinnen, werben. Deswegen ist er ja als Baby hierher gekommen. Aber es werden einmal alle Knie, werden sich vor diesem König beugen. In Philipper 2 heißt das, alle Völker werden zu ihm kommen. Alle werden die Knie beugen. Manche voller Freude und voller Dankbarkeit und voller Anerkennung, weil sie es schon hier getan haben. Andere werden es gezwungenermaßen tun. Dieser Jesus, dieser König, der ist ein Füßewäscher gewesen. Der König hat sich gebeugt und hat den Jüngern die Füße gewaschen und abgetrocknet. So eine Herrschaft übt er aus. So eine Autorität ist er. Der rechtmäßige König, der in sein Eigentum kommt, in seine Welt gekommen ist. Dein Leben ist davon betroffen. Du kannst sagen, das finde ich blöd. Das finde ich nicht gut. Aber so ist es. Und so ist es, was die Bibel uns nahe bringt. Er baut sein Reich auf. Wir sind Verwalter. Wir haben Begabung, wir haben Erfahrung, wir haben viele Dinge, aber letztendlich gehört es alles ihm. Aus dir selbst heraus und in dir selbst siehst du dich auf dem Thron, dann musst du dir auch selbst deine Würde und deine Anerkennung geben. Dir das einreden. Wertschätzung dir selber geben. Aber wenn Jesus auf deinem Thron ist, dann bekommst du von ihm Wertschätzung, von ihm Würde. Du kannst dich ihm zuordnen. Er ist der Einfühlsamste und er ist der beste König und die beste Autorität und die sanfteste, die es gibt auf der ganzen Welt. Leute wollen das nicht. Leute wollen immer einen starken Herrscher, die wollen immer einen starken Messias. Deswegen waren die auch so enttäuscht von ihm und haben ihn nicht verstanden. Die wollen immer einen, der auftrumpft. Aber das tat Jesus nicht. Er ist ein König, er hat es auch selber bejaht bei seiner Verurteilung. Aber er ist nicht aufgetreten mit Krone, mit viel Geld. Er hatte noch nicht mal ein Haus. Er hat überall übernachtet, wo er gerade vorbeikam und wo es gerade passte. Er ist nicht mit Geld gekommen, nicht mit einer Krone gekommen. Aber er war auch keine Fußmatte, er war auch nicht kriecherisch. Und wenn du diesen König kennenlernst und wenn du sagst, ich möchte, dass dieser König, ich erkenne ihn als meine oberste Autorität an. Er soll auf dem Thron meines Herzens sitzen. Dann fliegt das Herz ihm zu. Dann ist das nicht prunkvoll, dann ist das nicht mit Macht. Dann wird er seine Macht wird er nicht missbrauchen oder ausnutzen oder massiv auftreten. Aber er hat das Sagen. Das ist das, worum es heute geht und wozu ich dich einladen möchte. Man muss Jesus nicht als König anerkennen. Man muss ihn nicht ernst nehmen. Damals schon nicht, denn er ist nicht so aufgetreten wie ein König. Deswegen haben Leute ihn auch nicht ernst genommen. Aber er möchte der König unseres Herzens werden. Das ist der Königsbund mit David. Lass uns noch die letzte Folie angucken und zusammenfassend lesen, wie kann man in diesem Bewusstsein, dass Jesus mein König ist, leben. Das Reich Gottes ist geistlich, nicht politisch-militärisch. Das haben wir schon gesehen und betont. Es ist ein Einflussbereich. Es ist eine Atmosphäre. Es ist ein Bereich, in dem Gott das Sagen hat. Und er möchte das Sagen haben in unserem Herzen. Der Zugang wird nur geistlich Armen gewährt. Es ist wichtig, dass wir unsere eigene Armut anerkennen, unsere eigene Bedürftigkeit. Und dass wir nicht denken, wir gehen von oben herab und wir machen und wir tun und wir dienen und wir leben, sondern wir sind bedürftig, wir sind arm. In einem umfassenden Sinne. Wir sind nicht materiell arm. hier in Deutschland, aber in vielerlei anderer Hinsicht. Wir sind beziehungsarm, wir sind sozialarm, wir sind manchmal geistlich arm. Erkenne Christus, den Sohn Davids, als König an. Das ist heute die Einladung. Jetzt und heute. In deinem Leben, wenn du es noch nie gemacht hast. Für ewig. Das nächste, in diesem Reich ist Großes klein und Kleines groß. Wir singen manchmal ein Lied, das haben wir heute jetzt nicht gesungen, aber singen wir manchmal, in Gottes Königreich ist alles umgekehrt. Ne? Kennt ihr, erinnert ihr? Großes wird klein, Kleines wird groß und der, der herrscht, der dient. Das finde ich total faszinierend. Bei Gott ist alles umgekehrt. Es gibt keine wertenden Unterschiede zwischen Menschen. Jeder gehört dazu. Es gibt kein von oben nach unten Gefälle. In dem Sinne, dass wir irgendwie mitherrschen und sagen, wir sind jetzt sozusagen die Mitherrscher von Jesus. Sondern in gewissem Sinne dürfen wir auch Autorität beanspruchen in seinem Geist, wenn Gottes Geist uns führt und lenkt und Impulse gibt. Aber wir können nicht über die Umstände herrschen, wie Jesus über die Umstände herrscht. Es ist eine Atmosphäre von Demut, von Liebe und Opferbereitschaft, nicht von Unterdrückung, von Macht oder von Missbrauch. Jesus ist unscheinbar, leise, sanft, aber Jesus ist auch unaufhaltsam. Dieses Königstum breitet sich unaufhaltsam aus. Und wir dürfen aus dieser Königswürde heraus leben und dienen. Sei es in der Stadt mit so einem sozialen Unterstützungsnetzwerk wie Surf the City, sei es mit unserer Rangerarbeit, sei es mit den Jugendabenden, die wir freitags haben, sei es hier in unseren Versammlungen, sei es an den verschiedensten Stellen, wo wir uns einsetzen. Wir dürfen das tun aus unserer Königswürde heraus, aber wir dienen. Jetzt beginnt es unsichtbar, der Messias macht es offenbar. Werde ein Bürger, eine Bürgerin dieses Königtums, dieses Reiches, dieses Herrschaftsbereiches. Das ist die beste Investition für die Zukunft. Es bewährt sich zu Hause, in der Familie. Da können wir lernen, ein Schüler des Königs zu sein, wo das manchmal gar nicht leicht ist. Es ist nicht von oben nach unten, sondern umgekehrt. Soweit an dieser Stelle. Ich würde anbieten oder einladen, oder ich lade ein, so muss ich sagen, dass du das vielleicht, wenn du es noch nie anerkannt hast, dass Jesus die oberste Autorität ist in deinem Leben, dass du das, wenn du das möchtest, dass du das tun kannst und vielleicht sogar, dass du das ganz praktisch machst. Du kannst das in einem Gebet machen, du kannst das leise sagen, du kannst sagen, Jesus, ich erkenne dich als meinen König an. Du sollst der König sein in meinem Leben. Du darfst herrschen. Du kannst es in so einem Gebet aussprechen, leise. Du kannst es dir auch notieren. Viele von uns haben Smartphones dabei. Man kann es einfach in einer Notiz im Smartphone aufschreiben und sagen, Stichwort heißt Jesus, Komma, darunter schreibst du, er ist der König meines Lebens. Oder besser gesagt, du bist der König in meinem Leben. Schreib dir eine Notiz, wo auch immer. Du kannst es auch auf eine Serviette schreiben oder auf einen Zettel oder auf deinen Kalender oder was auch immer. Halt es irgendwie fest. Mach es in einem Gebet. Schreib es dir auf. Werde ein Bürger, eine Bürgerin dieses Königreiches. Und dann können wir zum Wohl anderer unser Leben auch einsetzen und dienen. Okay, dann lass uns aufstehen und dazu ist jetzt Gelegenheit, das zu tun. In einem Gebet oder auch in einer Geste oder in einem, ja, in irgendeinem Sinne das aufzuschreiben. Ein reichhaltiges Konzept von Königtum in deinem Wort, in diesen alten Verheißungen drinne stecken. Welche Tiefe die haben und welche Bedeutung für uns die haben, bis heute hinein und in die Zukunft und in die Ewigkeit hinein. Danke, dass du dein Reich baust, dass du deinen Einflussbereich ausdehnst, ausweitest, vertiefst in unserem Leben, auch heute Morgen. Und in unserer Stadt und in unserer Welt. Danke, dass es nicht nur das Böse gibt, was sich auch teilweise ausdehnt, sondern dass es auch dein Reich gibt, dein Königtum. Gewinnt an Bedeutung und an Einfluss weltweit. Wir preisen dich dafür, wir ehren dich. Und wir erkennen dich an als unseren König. Du sitzt auf dem Thron. Und du bist mein König, du bist unser König. Danke, dass du so ein sanfter König bist, der mit uns auf wirklich ganz niedrige Weise umgeht. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, regiere unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.